Wo schaust du hin in deinen größten Krisen? Welche Gedanken kommen dir dann, wenn du zum Beispiel körperlich krank wirst? Wenn du familiäre Herausforderungen hast? Wenn ich zum Beispiel in solchen Krisen war, und das kommt immer wieder vor, dann merke ich, dass ich nicht mehr so souverän bin, dass ich irgendwo Halt und Orientierung suche, dass ich Hoffnung suche. Søren Kierkegaard hat gesagt, hoffen heißt die Möglichkeit, das Gute zu erwarten. Aber es gibt Situationen, wo man sich die Frage stellt, ja, was kann ich jetzt noch Gutes erwarten? Da ist etwas total in die Hose gegangen. Da geht es mir total schlecht und die Ärzte haben mir gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Was macht man dann in so einem Moment? Worauf vertraust du dann? Auf Mami und Papi oder auf einen Arzt? Und wo du in so einem Moment hinschaust, das sagt sehr viel über dich aus. Und da schauen andere Menschen eventuell auch hin. In so einer Krisensituation kommunizieren wir auch. Wir drücken etwas aus von dem, was in uns an Hoffnung lebt. Wo wir für unsere Existenz Halt suchen. Und darum soll es gehen. Wir haben ja eine Predigtreihe, in der wir uns über Meisterwerke, Kunstwerke unterhalten, die eine biblische Botschaft haben. Und soll ich ein anderes Mikro nehmen? Okay, alles klar. Heute wollen wir uns ein Bild anschauen, das ganz viele Aspekte des Glaubens berührt. Durch die Beschäftigung mit dem Bild, was ich euch gleich vorstellen möchte, sind ganz viele Impulse in meinem eigenen Leben auch ausgelöst worden, weil das Bild existenzielle Fragen berührt. Wie kann ich zum Beispiel die frohe Botschaft in meine Zeit transportieren? Dann, wenn es auch mal schwer ist, dann, wenn Leid da ist. Hat die frohe Botschaft heute, jetzt eine Relevanz? Das ist eine Frage, die ich mit diesem Bild verbinde. Ich habe zum Beispiel mal im Gefängnis gearbeitet während meiner Studienzeit und einen knallharten Atheisten kennengelernt, der in Ostdeutschland groß geworden ist. Und ich habe ihm von Jesus erzählt. Und ganz naiv, wie es so war, fröhlich, freudig, habe ich ihm erzählt von Jesus und welche Relevanz das für sein Leben hat. Er sagt, du spinnst doch völlig, sagt er zu mir. Das, was da vor 2000 Jahren passiert ist, soll heute etwas mit deinem Leben zu tun haben. Also du hast ja nicht mal alle Latten am Zaun. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, ja, irgendwie hat er recht. Er versteht das überhaupt nicht. Und es ist meine Aufgabe, diese Botschaft von damals, die 2000 Jahre alt ist, in sein Heute, in seine Existenz hineinzubringen und zu sagen, dein Leben hat einen Sinn und eine Orientierung, auch wenn du erlebt hast, als kleiner Junge vergewaltigt worden zu sein, wenn du erlebt hast, dass du andere Menschen so fertig gemacht hast, so malträtiert hast körperlich, dass du jetzt hier im Gefängnis sitzt. Das war meine Aufgabe. Und so sind wir herausgefordert, als Geschwister, als Jünger Jesu, diese Botschaft in die Zeit heute hineinzubringen. Und jetzt will ich euch das Bild auch zeigen, was auch in unserer deutschen Geschichte eine große Relevanz hatte. Der Isenheimer Altar. Der Isenheimer Altar, vor diesem Bild haben Tausende gestanden. Das hat sie berührt. Und dieser Isenheimer Altar, da sind mehrere Bilder. Und ich möchte heute nur mit euch das erste Wandbild anschauen. Es gibt da drei große Tafeln. Und ich möchte mit euch nur diese Szene von der Kreuzigung mit Johannes dem Täufer rechts auf der einen Seite, ich werde das gleich noch weiter auslegen, und auf der anderen Seite Johannes, der Jünger Johannes, mit Maria Magdalena und mit Maria, der Mutter von Jesus. Das ist eins der bekanntesten Bilder von Matthias Grünwald, der es erschaffen hat, 1512 bis 1516. Und es ist heute in einem Museum in Colmar im Elsass. Es ist ein Bild, was mich tief berührt hat. Es sind viele Motive in diesem Bild versteckt. Und in diesem Bild werden zwei biblische Szenen miteinander verbunden, die so gar nicht in der Bibel miteinander berichtet werden. Die erste Szene, ganz zentral, ist die Kreuzigung von Jesus mit den Jüngern, mit dem Jünger Johannes und Maria, der Mutter von Jesus, und Maria Magdalena. Die zweite Szene, Johannes der Täufer, an dessen rechten Bein ein Lamm steht, dessen Blut in einen Kelch fließt. Johannes zeigt ganz deutlich auf Jesus, der am Kreuz hängt. Johannes der Täufer war zum tatsächlichen Zeitpunkt der Kreuzigung von Jesus selbst schon längst als Märtyrer gestorben. So berichtet es uns die Heilige Schrift. Hier sind zwei verschiedene Personen in diesem Bild. Beide heißen Johannes, da muss man sehr aufpassen. Einer war der Prophet, der direkt auf Jesus hinweist, der andere einer von den Jüngern Jesu, von dem die Heilige Schrift sagt, derjenige, den Jesus lieb hatte. Aber in diesem Bild ist es möglich, diese beiden biblischen Szenen miteinander zu verschmelzen und damit eine Botschaft rüberzubringen. Ich werde die beiden Bibelstellen und den alttestamentlichen Kontext gleich mit euch nochmal anschauen. Ganz entscheidend für mich ist aber der Kontext, in dem dieses Bild damals im Mittelalter oder im ausgehenden Mittelalter, wo das seine Wirkung entfaltet hat. Die Frage also, wo dieses Bild, diese Botschaft damals den Sitz im Leben hatte. Die Umstände, wo das Gemälde hing und zu welcher Zeit. Dem Maler ist es nämlich damals gelungen, diese biblische Botschaft, die zu dem Zeitpunkt ca. 1500 Jahre alt war, in seine Zeit hineinzutragen. Das werde ich gleich mit euch anschauen. Und ich glaube, dass für uns damit ein Auftrag verbunden ist, uns die Frage zu stellen, wenn jemand sich so viele Jahre Mühe gibt, so ein Bild zu malen, um seinen Mitbürgern und seinen Schwestern und Brüdern etwas rüberzubringen, was lohnt es sich für uns, diese frohe Botschaft in unsere Zeit hineinzutragen, in unsere konkreten Umstände? Was bedeutet das Geschehen vom Kreuz Jesus für mich und für uns heute? Da ist der erste Punkt, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir mit Leid um? Das werden wir gleich schauen. Das wird einer der Hauptpunkte sein. Der zweite ist eben die Frage nach der Evangelisation, wie wir das rüberbringen können. Ich möchte mit euch zunächst einmal die biblischen Szenen anschauen. Da ist zunächst einmal diese biblische Szene, die Kreuzigung. Der Text steht im Johannesevangelium Kapitel 19. Schauen wir uns jetzt auch an. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das ist also die erste Szene. Jesus kümmert sich noch in der schlimmsten Not um seine Mutter, die damals sonst ohne Versorgung gewesen wäre. Er sagt also: Johannes, kümmer du dich um meine Mutter. Die zweite Szene, Johannes der Täufer, der auf den Kreuzigten zeigt. Auch da das Johannesevangelium, aber ganz am Anfang. Der Kontext, einen Moment nochmal zum Kontext. Jesus hat noch keinen einzigen Jünger am Anfang des Johannesevangeliums. Und Jesus begegnet das erste Mal Johannes. Und dann sagt Johannes Folgendes. Johannes 1, Vers 35 bis 37. Am nächsten Tag stand Johannes, in diesem Fall der Täufer, abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Das heißt also, vorher gab es zwei Jünger, die bei Johannes waren. Die haben gesehen, wie Johannes auf ihn gezeigt hat und gesagt: Das ist Gottes Lamm. Und dann sind die beiden Jünger zu Jesus gegangen und ihm quasi nachgefolgt. Das ist also der biblische Hintergrund zu diesem Bild. Wenn wir uns jetzt zunächst einmal vor Augen führen, wo dieses Bild hing. Dieses Bild hing in Isenheim in einem Hospital, in einem Krankenhaus. Einem Hospital von den Antoniterorden. Und die Antoniter waren im Mittelalter ein Orden von Gläubigen, die sich um Kranke gekümmert haben. Ihr Vorbild ist Antonius der Große. Antonius war der erste Mönch, gewissermaßen einer, der sich abgesondert hat, der die Gottesgegenwart gesucht hat und wirklich mit Gott eins geworden ist. Und am Ende des 3. Jahrhunderts und bis ins 4. Jahrhundert hinein gelebt hat. Er gilt als einer der ersten Mönche, der sich in die Wüste zurückgezogen hat, in einer Zeit, in der Christen verfolgt worden sind, auch da wieder die Situation, schweres Leid. Die letzte große Christenverfolgung, bis dann die konstantinische Wende Anfang des 4. Jahrhunderts ja auch da etwas verändert hat. Aber damals noch schwere Zeit. Und Antonius hat sich nicht abgesondert, hat nicht nur gesagt, ich will mit den ganzen Menschen nichts mehr zu tun haben, sondern die Menschen sind zu ihm in die Wüste gekommen und haben mit ihm gesprochen und haben Orientierung gesucht. Und Antonius hat sich um diese Menschen gekümmert. Und es ist bekannt, dass er viele Menschen auch geheilt hat, viele Dämonen ausgetrieben hat. Also ein Mann, bei dem wirklich auch Kraft ausging. Und das war das große Vorbild von den Antonitern. Über Antonius heißt es, mit den Leidenden trug er gemeinsam das Leid und betete mit ihnen. Oft und bei vielen erhörte ihn der Herr. Das heißt also, der hat keinen Leidenden weggeschickt, sondern er hat gesagt, ich leide mit dir mit. Und ich werde jetzt anfangen, für dich zu beten, dass Gott eingreift in deiner Situation und dass Gott ein Wunder tut. Und das heißt hier in seiner Biografie, oft und bei vielen erhörte ihn der Herr. Wenn er Gehör fand, das heißt also, wenn jemand geheilt worden ist, dann prahlte er nicht damit rum. Wenn er nicht erhört wurde, murrte er nicht, sondern immer dankte er dem Herrn. Die Kranken aber tröstete er. Allein aus dieser Biografie können wir schon viel lernen. Uns den Kranken im Namen Jesu an die Seite zu stellen, Glauben für sie zu haben, dass Gott jetzt eingreifen kann, aber auch zur Not bis zur Schwelle des Todes mit ihnen zu gehen und sie dann gewissermaßen zu übergeben. Und nicht zu verzweifeln und nicht, wie es hier heißt, anfangen zu murren, ey Gott, warum machst du denn nichts? Sondern dran zu bleiben, weil wir diesen geistlichen Blick haben, dass uns da jemand entgegenkommt, der diese Dimension weit übersteigt. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, das war also der Kontext von den Antonitern, das war ihr Vorbild, jemand, der sich den Kranken an die Seite stellt. Und dieses Bild in einer Zeit, in der eine ganz furchtbare Krankheit grassierte in Europa, die Mutterkornvergiftung, Brandseuche auch genannt, ausgelöst durch einen Pilz, der in den Körnern, also in den Roggenkörnern sich mit vermischt hat, haben die Leute furchtbarste Schmerzen bekommen. Die Blutzirkulation funktionierte nicht mehr richtig. Gewebe ist abgestorben. Die sind teilweise elendig verreckt. Und es hat furchtbar wehgetan. Und diese Menschen sind zu diesen Mönchen gebracht worden. Man konnte im Mittelalter diesen Krankheitsverlauf nur durch Amputation der befallenen Gliedmaßen zum Stillstand bringen. Dadurch blieben viele Erkrankte zwar am Leben, aber sie wurden häufig zugleich in der Gesellschaft zu lebensunfähigen Krüppeln. Stellt euch das vor, in unseren heutigen Krankenhäusern, wenn du ins Klinikum da fährst, die haben Narkosemittel, die haben best top ausgerüstete Ärzte, aber im Mittelalter, da hatten die sowas noch nicht. Wahrscheinlich haben die auch narkotisiert, ich habe mich das nicht mega informiert, aber ich stelle mir das im Mittelalter schwierig vor, wenn die dann mit ihrer Säge und so weiter dann den Leuten die Arme und die Beine abgesägt haben. Wenn du mal Bilder gesehen hast aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn die an der Russland an der Front waren und nichts anderes mehr hatten und den Soldaten die Beine weggefetzt sind und wenn die dann angefangen haben, das zu amputieren, was für eine Szene, das ist pures Leid. Wo du nur noch denkst, oh, ich habe mir mal so einen Film angeguckt, Stalingrad hieß der. Ich hab nur gedacht, oh Gott, was haben die Jungs durchgemacht? Und das müsst ihr euch so vorstellen, das war völlig normal. Einer nach dem anderen verreckt an dieser Krankheit und die haben sich diesen Menschen zugewandt. Und die Großtat von diesem Mönchsorden war, dass sie, wenn sie die Leute dann aufgenommen haben und amputieren konnten, dass diese Leute dann gewissermaßen in ihren Konvent aufgenommen wurden. Sie sind Teil ihrer Bewegung geworden. Die haben in der Gesellschaft keine Chance mehr gehabt, weil sie nicht mehr leben konnten dort, weil sie nicht mehr mit ihren Händen und mit ihren Füßen ihr Brot verdienen konnten. Krankenversicherung gab es nicht im Mittelalter. Und sie haben sie aufgenommen, haben ihnen ein Haus angeboten und sie in die Lebensgemeinschaft aufgenommen. Also das ist so der Kontext. Und in diesen Kontext hinein spricht dieses Bild. Da hing das im Hospital. Du kommst also an, bist schwer krank, und wirst erstmal vor dieses Bild gestellt. Unheilbar krank. Leid und Elend. Und wenn wir uns dann mal den Christus anschauen, wenn wir da mal jetzt etwas genauer hinschauen. Ein zerfetzter Leib. Kunsthistoriker haben gesagt, man hat im Mittelalter den Christusleib am Kreuz häufig relativ heroisch dargestellt. Ja, da gab es ein bisschen Blut, das aus der Seite floss. Aber hier, das ist eines der ersten Darstellungen von einem wirklich zerfetzten Leib. Ein Schock. Die gelb-grünliche Färbung der Haut. Die Lippen sind blau angelaufen, der Mund ist geöffnet. Christus ist gestorben. Damit weist der dargestellte Leichnam alle Anzeichen auf, die mit dieser Brandseuche verbunden sind. Die Blutzirkulation im Körper war nämlich gestört und die Folge war diese merkwürdige Färbung des Körpers. Der eingezogene Brustkorb und die blauen Lippen waren typische Anzeichen für die Atemnot, die kurz zum Sterben einsetzte, wenn du keine Luft mehr kriegst. Und die krampfhaft nach oben gespreizten Finger waren Anzeichen für diese furchtbare Erkrankung. Am Ende verkrampft sich der ganze Körper und die Leute sind elendig gestorben. Also unverhohlen zeigt dieser Leichnam die Anzeichen von dieser Krankheit, die dort alle um sie herum immer gesehen haben. Die Menschen sind verzweifelt. Sie wussten, ich habe zwei Chancen. Erstens, vielleicht glückt diese Amputation, vielleicht von meinem Bein oder von beiden Beinen, oder ich werde sterben. Das war die Situation. So, was für eine Hoffnung hast du dann noch? In Deutschland, Gott sei Dank, haben wir ein Krankensystem, wo du dann bestens versorgt wirst, hoffentlich. Wo du dann Reha-Maßnahmen kriegen, wenn dir so etwas passieren würde. Auch dann wäre das ein Schock. Aber damals keine Hoffnung mehr. Menschlich gesehen keine Perspektive mehr. Und ich glaube, dass Grünwald hier diesen Kranken diese Botschaft rüberbringen will. Schau hin. Jesus ist nicht weg jetzt. Er identifiziert sich mit dir. Im Leid ist doch immer die Frage, wo schaust du dann innerlich hin? Schaust du auf deine eigene Verzweiflung? Was habe ich jetzt noch für eine Möglichkeiten? Absolute Hoffnungslosigkeit. Ich werde sterben. Meine Beine, meine Arme, alles Katastrophe, Krise. Und ich glaube, dass Matthias Grünwald uns als Betrachter damals zu der damaligen Zeit sagen will, Jesus identifiziert sich mit dir. Dass das am Kreuz passiert ist, hat etwas mit dir heute zu tun. Das ist die Botschaft. Er schaut dem Leid ins Auge, schaut es sich ganz genau, detailreich. Schaut nicht weg und sagt, ach, mehr nicht mein Thema. Sondern schaut hin und sagt, das hat etwas mit dem Kreuz zu tun. Ich glaube, bei mir hat er ausgelöst, als ich anfing, über dieses Bild nachzudenken, schon lange her, überall Christus zu suchen. Ob ich in ein Krankenhaus gehe, ob ich an einem Sterbebett bin, ob ich auf einer Intensivstation bin, ob ich selber an schweren Seiten, ich will immer Christus suchen. Und das ist etwas, was ich finde, was in diesem Bild ausgedrückt wird. Wo können wir Botschafter von dieser frohen Botschaft sein? Ich will, dass Menschen das wissen, glaube ich, dass Grünwald das sagen will. Ich will, dass Menschen wissen, in so einer hoffnungslosen Situation ist da einer. Jesus identifiziert sich mit dir. Wenn du eigentlich keine Hoffnung mehr hast, gibt es noch eine Hoffnung. Jesus weiß, wie es mir geht. Der Hebräerbrief sagt, Christus hat das alles durchlitten, was wir auch durchlitten haben. Das heißt, Christus war an diesem absoluten Tiefpunkt. Das unmögliche Leid, das alles Leid dieser Welt hat er auf sich geladen. Und ich habe mir so in dieser Woche, in der Vorbereitung die Frage gestellt, wie würde ich denn dieses Bild heute malen? Ich bin nicht gut in Kunst. Ich habe euch das erspart. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie würde Jesus heute in einem Bild aussehen, wo seit 2014 15.000 Menschen im Mittelmeer vertrunken sind? Wie würde Jesus in einem Bild aussehen, wo da 900 syrische Kinder im Krieg getötet worden sind, verstümmelt worden sind? Wie würde Jesus aussehen mit den Frauen, die ausgebeutet werden, als Sexsklaven in Europa? Und ich dachte, wie würde Jesus aussehen? Wie würde ich ihn transportieren in diese Situation? Und ich bin ehrlich gesagt diese Woche ein bisschen verzweifelt gewesen an einigen Momenten, wo ich dachte, Gott, da war nur ein Schrei in meinem Herzen, Gott, was können wir denn tun? Was ist denn jetzt mein Auftrag? Was ist denn jetzt meine Botschaft? Weiter als dieses Gebet bin ich noch nicht gekommen. Und ich glaube aber, dass dieses Bild uns motivieren kann, Christus übernatürlich in diesen Situationen zu suchen. Wenn ihr euch vorstellt, das haben sich auch ja die Mönche angeschaut, dieses Bild, und haben daraus immer wieder Kraft geschöpft, diesen kranken Menschen zu dienen und daran nicht zu verzweifeln, was da jeden Tag vor ihren Augen passiert. Sie waren ein Orden, die sich ihr ganzes Leben gewidmet haben, um den Kranken zu dienen. Wir erkennen Christus in jedem Leidenden, ist die Botschaft für sie. Jesus hatte ja in Matthäus gesagt, in Matthäus 25, in der großen Endzeitrede hat er so einige Punkte aufgeführt, wo er sagt, am Ende werde ich euch zeigen, wo ich überall war. Ich bin nämlich krank gewesen und ihr habt mich versorgt. Und man könnte das noch weiter ausführen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin Flüchtling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin ein kleiner Junge gewesen und habe um mein Leben gekämpft. Und ihr habt angefangen, für mich zu beten. Ich bin verzweifelt, weil ich nicht weiß, wie ich meine Kinder satt kriegen soll. Und da hat mir jemand Geld zugesteckt. Das ist die Botschaft, die ich meine, in diesem Bild zu erkennen. Lass mich noch einen weiteren Blick mit euch auf die zweite Szene werfen. Johannes den Täufer. Johannes war ja der Botschafter gewissermaßen, der Jesus voranging, der die Botschaft hatte, kehrt um, tu Buße. Darf man das heutzutage noch sagen? Wir machen das hier. Tut Buße, kommt zurück zu Gott. Ist nicht aus Angst heraus, sondern aus Freude, dass du einen Ort hast, wo du zurückkehren kannst. Wenn du aus Angst vor Gott Buße tust, fängst du an, dich selbst zu hassen. Wenn du aber aus Freude zu Gott umkehrst, weil ein Gott ist, der Gnade, Barmherzigkeit hat, der Liebe hat für dich, dann fängst du an, auf einmal deine alte Sünde zu hassen. Und du fängst an, dich selbst und Gott und deine Mitmenschen zu lieben. Das ist ein ganz großer qualitativer Unterschied. Und das war seine Botschaft. Kehrt um. Das war die Botschaft von Johannes. Und dann dieser auffällig lange Finger. Ergonomisch ist dieser Finger viel zu lang. Er zeigt auf Christus. Ich habe das mal nachgeguckt, dass der Finger angeblich so lang ist wie das ganze Gesicht. Habe ich jetzt nicht nachgeprüft, habe ich aber nachgelesen. Also soll angeblich so sein. Auf alle Fälle sehr auffällig lang. Er zeigt auf Christus. Und dann steht da auf Lateinisch der Satz, jener muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Das war nämlich die Botschaft, die Johannes dann hatte, als er mit Jesus in Kontakt kam und als er ihn kennenlernte kurze Zeit. Da sagt er, Jesus, der Gekreuzigte, der muss wachsen, ich muss kleiner werden. Und dann sagt er diesen Satz, das Lamm Gottes. Darum steht hier dieses kleine, süße Lämmchen. Das ist eine der stärksten Botschaften auf diesem Bild. Ein Lamm. Das im jüdischen Kontext, im jüdisch-christlichen Kontext, weist im Alten Testament auf Symbolik zurück, die so tief ist, die so viel Hoffnung macht. Israel war in Gefangenschaft, das Volk Israel war in ägyptischer Gefangenschaft und dann gab es diese großen Plagen. Und dann kriegt das Volk Israel die Botschaft, ein Lamm zu schlachten und das Blut an ihre Türpfosten zu machen. Und der Todesengel ging durch das Volk damals und alle Ägypter haben ihren erstgeborenen Sohn verloren. Aber da, wo dieses Blut war, da ist der Todesengel vorbeigegangen. Eine Symbolik. Eine zweite Symbolik, wenn ihr die Tora, die 5 Bücher Mose von A bis Z quasi als Buch vor euch habt, ist genau in der Mitte. In 3. Mose 16 wird berichtet vom Versöhnungstag. Und da gibt es 2 Böcke, die da rausgesucht werden sollen. Einer ist der Sündenbock und der andere ist ein Bock, der für Gott geopfert wird, wo es auch darum geht, dass Gott die Sünden des ganzen Volkes wegnimmt. Das eine Tier stirbt und das Blut wird in die Gegenwart Gottes gebracht. Und wird verspritzt, eine tief geistliche Symbolik, wo also ausgedrückt wird, dieses Blut steht zwischen Gottes Gesetz, das dort in der Bundeslade liegt, was wir Menschen nicht gehalten haben, Aber da steht Blut zwischen uns. Wir können leben. Das ist eine frohe Botschaft. Wir können leben. Nicht unser Blut ist geflossen, sondern das Blut von diesem Bock. Und das andere, dieser Sündenbock, da musste der Priester seine Hand auf diesen Bock legen. Und er ist in die Wüste geschickt worden. Damit ist in symbolischer Weise die Sünde aus dem Volk weggetragen worden. Diese Symbolik sagt also deutlich, Gott möchte, dass unsere Sünde getilgt wird. Und wenn Johannes dann sagt, siehe da, Gottes Lamm, dann ist es ein Skandal in der jüdischen Gesellschaft damals erstmal. Weil wer musste denn ein Lamm bringen? Wer hat damals in den Tempel ein Lamm gebracht? Das war der Priester für das Volk am Versöhnungstag. Aber auch wenn du selber gesündigt hast damals, hast du ein Lamm gebracht und hast gesagt, Gott, ich habe versagt, ich lege meine Hand auf dieses Lamm und dieses Lamm stirbt an meiner Stelle. Wenn ihr damals mich, Jan Achtermann, in den Tempel laufen seht mit einem Lamm, dann hätte ihr alle gesagt, ach, Jan hat mal wieder versagt. Ich hätte wahrscheinlich eine ganze Schafherde dahin geführt, mein Leben lang. Du hoffentlich auch, wenn du ehrlich bist. Du hättest wieder mal gedacht, naja, Jan hat es mal wieder versaut. Er hat wahrscheinlich wieder Ehestreit oder Stress mit den Kindern gehabt und ja, muss er wieder ein Lamm bringen. Alles klar, hätte ich gesagt, na klar, ist ein normaler Mensch. Aber Gott muss doch kein Lamm bringen. Gott als derjenige, der sich mit der Sünde identifiziert. Krasse Botschaft. Ich glaube, dass die Leute richtig gedacht haben, Johannes, was das erzählst du denn hier? Total krass. Gott identifiziert sich mit uns. Das ist das, was Paulus auch ausdrückt. Der von keiner Sünde wusste. Nichts. Also Jesus wusste nichts von Sünde. Den hat er für uns zur Sünde gemacht. Damit wir die Gerechtigkeit wären, die vor Gott gilt. Also wenn du nur noch einen Hauch von Zweifel hast. Telefon. Wenn du nur noch den Hauch von Zweifel hast, dass du ganz viel Sünde in deinem Leben hast, dann darfst du symbolisch gesehen deine Hand auf Jesus legen und darfst von dem Moment an darauf vertrauen, Gott hat sich mit meiner Sünde identifiziert, damit ich komplett rein bin. Was für eine frohe Botschaft. Ihr dürft hier heute alle durch diese Tür raustanzen, weil Christus euch eure ganze Schuld, eure ganze Sünde vergeben hat. Christus ist das perfekte Opferlamm geworden. Wir dürfen unsere Hand auf dieses Lamm legen. Er ist gestorben für uns. Es ist Blut geflossen, weil wir das Gesetz nicht einhalten konnten. Aber er hat es komplett erfüllt. Und zwischen uns und dem Gesetz ist Christus als Mittler hinzugetreten. Ihr Lieben, dieses Bild kann uns Hoffnung geben. Christus, auf den wir schauen können, weil er die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in seiner Hand hält. Er hat alles auf sich geladen. Und der Gedanke, dass Gott dich vielleicht straft, dass Gott das Leid schickt, kannst du zur Seite packen, wenn du zu Jesus gehörst. Ich glaube, dass es uns motivieren kann. Christus ist mit uns, auch in schwierigen Situationen. Wir haben das vorhin in dem Lied auch so schön gesungen. Und ihr werdet mit ihm auch in Herrlichkeit sein. Jetzt ist er mit uns in dieser Welt und dann nimmt er uns mit in seine Welt. Das ist die Botschaft. Der starke Tod ist schwach vor ihm, habe ich gelesen. Das Leben siegt. Der starke Tod ist schwach geworden vor diesem Gekreuzigten. Das Leben siegt. Liebe Gemeinde, lasst uns zusammen aufstehen. Ich bitte, dass die Lobpreiser kommen. Wir werden erst ein Lied singen, wo wir das nochmal feiern. Diese unglaubliche Gnade, dass da ein Lamm für uns geopfert wurde, dass da ein Christus ist, der sich von unserem Leid nicht abwendet, ein Gott, der über allem thront und so weit weg ist, wie es in anderen Religionen oft gelehrt wird, sondern ein Gott, der sich mit uns in das Leid hineingibt, um uns damit hinauszuheben und rauszuheben in seine Gegenwart. Und da gestärkt zu werden. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus, dein Sohn, ist in diese Welt gekommen und hat sich identifiziert mit uns, mit unserer Sünde, mit unserer Krankheit, mit unserem Schmerz, mit unserem Leid. Gott, und das gibt uns Hoffnung, wenn wir heute Nachrichten schauen, dass du mit dieser Welt noch nicht zu Ende bist. Und da, wo in unserem persönlichen Umfeld Menschen leiden, wo wir vielleicht selber leiden, wissen wir, du bist da und vielleicht willst du uns gebrauchen, um diesem Leid zu begegnen. Dass wir für Menschen beten, dass sie gesund werden, dass wir vielleicht Menschen pflegen, wo sie nicht sofort gesund werden. Du hast ja auch gesagt, wo ich krank war, habt ihr mich besucht, habt ihr mir geholfen. Ich danke dir dafür, dass wir dich in all solchen Situationen erkennen können und glaubend unserer Gegenwart so begegnen können, ohne dass uns die Hoffnung verloren geht, weil wir glauben, dass du ein Gott der Hoffnung bist, selbst im schweren Leid. Du hast es uns vorgemacht und du hast es in der Kirchengeschichte auch immer bewiesen, so wie das durch den heiligen Antonius passiert ist und durch die Mönche, die damals sich diesem Leid angenommen haben. Danke für Menschen, die das heutzutage tun, die in Organisationen oder auch so ihr Leben einsetzen, um das Leben von anderen Menschen zu verändern, zu verbessern. Ich danke dir für die Menschen, die im Krankenhauswesen arbeiten, die im Gesundheitswesen arbeiten, die sich in deinem Namen um diese Menschen kümmern. Ich danke dir für Menschen, die in der Katastrophenhilfe unterwegs sind. Und ich bete, dass du sie segnest. Und ich bitte dich, dass du auch jeden Einzelnen von uns die Augen öffnest, dass wir uns mit diesem Leid, dass wir unsere Augen nicht vor dem Leid verschließen, sondern dich darin erkennen und dich darin suchen und Optionen finden. Darum bete ich in deinem heiligen Namen. Amen.